sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Ich freue mich, dich zu sehen. Und ich freue mich, dass wir in ein paar Tagen endlich wieder zusammen auf Schreibreise fahren.
Ja, was hast du vor, für mich zu kochen? Mit welchen Dingen wirst du mich erfreuen?
Oh wow, ich dachte, du würdest mich fragen, was ich Interessantes und Aufregendes und Erfreuliches schreiben werde. Aber nach dem Kochen ist wirklich total viel. Ich habe echt überlegt, ob ich am Sonntag für euch meine vegetarische Lasagne mache, die meine Familie so wahnsinnig gerne isst, aber dann ich zögere, weil ich irgendwie Angst habe, dieses Monster rauszulassen. Und dann habe ich irgendwie auch Angst, dass euch das nicht schmeckt und dass ich dann den Rest der Woche schlecht drauf komme und kein Vertrauen mehr in meine kreativen Fähigkeiten habe.
Ja. Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich glaube auch, dass das gelogen ist, was du gerade sagst.
Doch,
ich glaube,
dass du in Wahrheit
Angst hast, wenn du sagst, das Monster rauslassen, dass wir so beeindruckt sind von deinen Kochkünsten, dass du dir dann die nächsten Tage immer das Gejammer anhören musst. Till hat so toll gekocht und wir können immer gar nicht so toll kochen. Aber wird nicht passieren, musst dir keine Sorgen machen, weil ich werde mit meinem Michelle Obamas Pea Salad.
Oh wow, also oh wow.
P.S. in Erbse. Um die Ecke kommen und ihr werdet einfach away geblowt davon.
Müssen wir dann da auch so einen Garten anlegen und die Sachen ernten? Ja,
auf jeden Fall, ist doch klar.
Okay, aber dann kann hier auch so eine schmoddrige Lasagne dann am Sonntag, wenn es danach was Gesundes gibt. Super, wie schön, ich freue mich.
Ne?
Und Maike macht Fischbouletten. Und den Rest der Zeit gehen wir zur Tankstelle und kaufen Beefy im Teigmantel.
Heiße Hexe. Und heiße Hexe.
Ist da eine heiße Hexe?
Weiß ich nicht. Ich denke mal, bei Tankstellen gibt es doch oder gab es doch früher jedenfalls heiße Hexe. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was das ist.
Ich auch nicht. Was ist das? Was ist das hier?
Irgendein Tankstellenfraß, bevor Tankstellen so kleine Freizeit- und Lebensmittel-Delis wurden und da alles Mögliche gibt, gab es halt das normale Süßigkeiten-Schokoriegel-Sortiment, Dosenbier und manchmal, wenn man Glück hatte, heiße Hexe. Das war halt irgendwas schmoddrig Warmes, wahrscheinlich mit Käse überbackenes.
War das so eine Station, wo man sich das selber aufwärmen konnte in der Mikrowelle?
Irgendwie so, ja, sowas in der Art.
Ah, okay, alles klar. Ja, sowas gab es in West-Berlin nicht.
Ja, wahrscheinlich. Es hat es nicht bis zu euch rüber geschafft.
Wir hatten nur kaltes Roastbeef aus der Senatsreserve.
Und so.
Also darauf freue ich mich jedenfalls wahnsinnig, weil ich echt so richtig merke, dass ich, ich weiß auch nicht, also ich brauche das wirklich so, um den Anfang zu markieren, dass jetzt auch wieder ein neues Projekt losgeht, weil ich endlich wieder was schreiben will. Und ich weiß auch nicht, ich habe tatsächlich doch, also diese letzten Schreibreisen waren für mich so wichtig, dass ich mir im Moment gar nicht so richtig vorstellen kann, unter normalen Bedingungen so in meinem Arbeitsraum, im Büro oder zu Hause diesen Punkt zu finden, wo ich mir so sage, so Leute, jetzt geht's los. Das kann ich wirklich nur, wenn ich das so markiere durch diesen Aufbruch ins Ungewisse mit euch. Also das ist echt psychologisch für mich mittlerweile total miteinander verkettet.
Sehr schön. Das klingt doch super. Ich freue mich, dass du was Neues anfängst. Wird auch Zeit. Du hast jetzt echt schon lang nichts mehr von dir hören lassen auf dem Buchmarkt.
Meine Stimme wurde zu lange nicht gehört und ich werde sie jetzt sachte wieder erheben. Du weißt auch schon, was du schreibst, oder?
Ja, also ich fange ja schon seit vielen, vielen Monaten an. Das ist jetzt nicht neu. Aber ich habe ein sehr klar umrissenes, sozusagen inhaltliches Projekt innerhalb meines Buches vorgenommen für diese Tage, dass ich dann da auch abschließen werde. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt schon so klar weiß, was da zu schreiben ist, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es auch gelingen wird.
Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Geht mir auch so. Und ich habe jetzt.
Und es ist noch was Tolles passiert. Ich will jetzt gleich hier darf ich noch eine Happy End Geschichte erzählen?
Ja, erzählst du bitte auch die Fortsetzungsgeschichte? Darauf wollte ich dich eigentlich noch ansprechen. Aber erzähl erst mal dein Happy End.
Also das Happy End, du hast es ja nicht so mitbekommen, beziehungsweise ich habe das so ein bisschen von dir ferngehalten, um dich damit nicht zu belasten, aber ich habe mir ja im Frühjahr den Fuß gebrochen.
Oh ja, wie geht's dir eigentlich?
geht dich gar nichts an. Ich erinnere mich, dass wir das hier im Podcast besprochen haben, dass ich mir den Fuß gebrochen habe, weil ich in ein Möbelgeschäft geschaut habe, durchs Schaufenster geschaut habe und danach vor diesem Möbelgeschäft eine einzelne Stufe runtergestürzt bin.
Ja, eine reicht.
Und mir den Fuß gebrochen habe, denn ich brauchte einen Beistelltisch, einen Couch-Beistelltisch. Gestern, ich hatte immer das Gefühl, es braucht noch so eine Closure irgendwie. Ja. Ich bin noch nicht durch mit dem Thema, also ich kann wieder laufen, aber irgendwas fehlt noch. Und gestern war ich in diesem Geschäft, doch tatsächlich, und habe dem Inhaber, der damals nicht anwesend war, deswegen musste ich ja durchs Fenster gucken, konnte nicht rein, diese herzzerreißende Geschichte erzählt, habe den Couchtisch erstanden und gleich mitgenommen. Und ich habe, weil die Geschichte ihn so traurig gemacht hat und ihn so berührt hat, habe ich noch 10% Mitleidsrabatt bekommen. Und jetzt habe ich endlich einen Couchtisch.
Ich finde das toll, wie du einfach mit Geschichten auf allen Ebenen deinen Lebensunterhalt oder ja, dir ein genau. Zubrot, in dem verdient sich meines auch nicht, ein Zustelltisch. Ja, super. Du, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich probiere das, glaube ich, auch einfach mal aus, weil ich meine, der Typ hat dich ja nicht beobachtet, also als du den hattest, und der hat dich auch nie mit Krücken gesehen, oder? Du hast es einfach jetzt in der Retrospektive erzählt und er hat dir geglaubt.
Ja, ich bin sehr überzeugend.
Okay.
Kannst ja mal ausprobieren, ob es dir gelingt.
Super, ey. Du wirst, glaube ich, für uns in Mecklenburg-Vorpommern an der heißen Hexe viele 10% Rabatte klar machen nächste Woche.
Ja, und
darauf freue ich mich. Klar. Darauf freue ich mich schon. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe vorige Woche angefangen, in Berlin in der Staatsbibliothek unter den Linden im Zeitungslesesaal, ich glaube, er heißt Zeitschriftenlesesaal, nee, Zeitungslesesaal, für meinen nächsten lange erwarteten Roman zu recherchieren, und zwar in Ausgaben vom Volksblatt, Spandauer Volksblatt aus den 70er Jahren. Und da hat mich auch schon wieder so, es war für mich natürlich wie so eine Reise in meine Zeitungskindheit sozusagen, als ich das erste Mal Zeitungen gesehen habe. Und es sind so viele Sachen in der Zeitung drin, die es einfach nicht mehr gibt. Also so, weiß ich nicht. Zum Beispiel Fortsetzungsromane. Und ich habe dann da waren dann irgendwie so Alt-Berliner Biedermeier-Geschichten als Fortsetzungsroman. Auch wirklich so Sachen, die man nur in 70er Jahren gelesen hat oder weggedruckt hat. Und heute hast du mir erzählt, dass dein Buch Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, Fortsetzungsroman. Ja, von der Innenseite meiner Augenlider habe ich das abgelesen. Das kommt als Fortsetzungsroman der Siegener Zeitung und das finde ich total toll.
Ja, ich finde es auch. Ich habe heute auch erst die Nachricht bekommen, habe sie sofort an dich weitergeleitet, getragen. Ich bin total gerührt davon. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
Ich auch
und
nicht.
Es ist wahnsinnig schön. Das ist echt gleich nach dem Couchtisch-Rabatt, das ist das Schönste, was mir seit langem passiert ist. Und es wird das Schönste bleiben, bis ich am Sonntagabend deine Lasagne esse.
Der Druck wächst.
Ja.
Aber die beste Lasagne entsteht unter Druck. Das ist einfach so. Das ist wie mit einem vielschichtigen Text. Du, ja. Verena Hagedorn hat ein Thema vorgeschlagen, über das wir in der Tiefe und Breite, wie wir das jetzt tun werden, in den nächsten 10 Minuten, noch nie gesprochen haben. Und zwar das Thema Klischees, über das reden wir jetzt mal.
Ja, und wer wäre besser dafür geeignet als ich, eine Prenzlauer Bergmutter, die gerne Milchschaumgetränke trinkt, und du, ein alter weißer Mann mit einem Laber-Podcast?
Ja, du hast total recht. Das ist super faszinierend, dass dass man möglicherweise beim Schreiben erstmal so eine Abwehr gegen Klischees hat, und das Klischee ist natürlich erstmal irgendwie, es ist ein total negatives Wort und so weiter und so fort. Aber diese alte, diese alte Weisheit von der Wahrheit, die da drin steckt, die merkt man dann spätestens, wenn man sich selber anguckt. Ja. Total
ja,
richtig.
Das stimmt.
Wir sind wirklich, ja, wir sind wie zwei Figuren aus einer Erzählung oder einem Buch oder einer Vorabendserie, wo man vielleicht sagen würde, oh, das ist ein bisschen klischeehaft, die wohnt da in Prenzlauer Berg und ist Freiberuflerin und ja, und dann mittags geht sie eine Wonton-Suppe essen und und er ist irgendwie stolz auf seine vegetarische Lasagne, weil er nicht mehr so viel Fleisch essen will wie früher mit zwei. Also manchmal ist es wirklich so, wenn man sagen, oh ja, muss es sein, ist vielleicht ein bisschen viel. Aber man ist ja so, ne? Also man, wir leben so, warum sollen wir nicht auch so schreiben?
Ja, ich finde auch jetzt beim Nachdenken über das Thema habe ich das Klischee immer weiter umarmt.
Echt? Okay.
Also ja. Also ich habe jetzt dachte, ja stimmt, Klischee ist schrecklich, müssen wir mal drüber reden, ist ja alles ganz schlimm, und je länger ich drüber nachgedacht habe und das eben tatsächlich auch so mit meinem Leben und vielleicht auch mit meinem Arbeiten abgeglichen habe, dachte ich, ist vielleicht doch ein ganz schönes Leben im Klischee und mit dem Klischee, und warum muss man das eigentlich immer alles so negativ sehen?
Also ich verstehe, was du meinst. Wir haben uns ganz zu Anfang mal kurz an diesem Thema abgearbeitet. Und daher kommt ja auch der Name unseres Podcasts. Sexy und bodenständig. Weil das eben so dieses total kurze, zugespitzte Klischee aus einer Figurenbeschreibung, aus einem von jemand anders stammenden Drehbuchentwurf für die Verfilmung, die geplante eines der Benny-Mama-Bücher von dir war, des ersten. Und da, wo wir dann beide so dachten, oh Mann, das ist so irre, ja. Die Kindergärtnerin, die wird dann nur als sexy und bodenständig beschrieben und man weiß sofort, was gemeint ist. Es ist irgendwie schrecklich, aber es ist natürlich ein totales Klischee. Und auch da war das ja schon so ein bisschen angelegt, dass man so denkt, eigentlich sperrt sich alles in mir dagegen, und dennoch muss ich zugleich zumindest zugeben, dass ich genau weiß, was dieser Autor sich vorgestellt hat. Ich finde es furchtbar, aber ich verstehe es zumindest.
Ja. Ja, naja, und manchmal denke ich auch bei so, also wenn man sich sehr doll bemüht, jedes Klischee zu umgehen, dann wird es halt auch affig. Also warum sollten zum Beispiel Protagonisten in Büchern nicht manchmal das Naheliegende tun oder auch sozusagen naheliegende Charaktereigenschaften haben? Also weißt du, wenn die alle zu quirky und zu versponnen und zu irgendwie besonders sind, dann finde ich es auch irgendwie schräg.
Ja, total. Und darüber, das ist mir, also ich habe tatsächlich auch versucht, über das Thema nachzudenken. Und genau diesen Gedanken, der hat mich dann zu diesem Manic Pixie Dream Girl geführt, weißt du, dieser Protagonistin, die irgendwie auftaucht. Ich habe dann so gedacht, wahrscheinlich zum ersten Mal in diesem Film Iswas Dog mit Barbara Streisand und hier Dingenskirchen, Ryan Reynolds oder wie der heißt, von 1969 oder so, wo sie halt so auftaucht. Er ist so voll so der Musikwissenschaftler und Geologe, der auf irgendwelchen Steinzeitsteinen da auf so einem Kongress was vorführen will. Und sie ist halt so, sie hat irgendwie sich so total in ihn verknallt, weil er hot ist, und ist so total durchgedreht und bringt diesen ganzen Kongress auf ihre manische Art so total durcheinander, alles bricht auseinander. Sie ist halt genau so, sie ist halt, man kann sich so richtig vorstellen, wie damals Drehbuchautoren sich gedacht haben, wir sind jetzt hier so in 60er Jahren und zweite Welle, Feminismus hat noch nicht so richtig angefangen, und die Frauenfiguren sind immer, wenn sich einer verliebt, ist so komisch und so brav und so, lassen wir jetzt alles ganz anders machen. Und dann ist aber diese Figur im Laufe der nächsten 20 Jahre dann halt auch zusammen, also genau diese Quirkiness wird ja dann auch so ein totales Klischee. Und es gab vor allem, finde ich, so in den 90er und frühen 2000ern ja auch wirklich keinen Film und keine Serie, wo nicht so eine total kooky Frauenfigur dabei war, die alles halt so auf den Kopf gestellt hat und so die Männer.
Naja, und
aus
die den
der,
Helden, ja, die genau. den Helden natürlich bei seiner Mannwerdung in die richtige Richtung schubst,
ja,
aber keine Ansprüche an ihn stellt.
Die keine Ansprüche an ihn stellt, weil sie wie so eine Fee dann auch mit dem Feenstaub wieder verschwindet und die ihm aber auch durch ihre unvoreingenommene und sexy und bodenständige Art einfach so aus der Schale seiner Kontrolliertheit irgendwie so raussprengt. Und erst denkt man so, ja, okay, ist wirklich damals wahrscheinlich auch total originell gewesen, aber selbst, also das Original, es gibt insofern gibt es ja wahrscheinlich auch immer nur so Momentaufnahmen und selbst das Originellste, was einem einfällt, erstarrt dann nach relativ kurzer Zeit, wenn es häufiger gemacht wird oder wenn man es selber häufiger macht, auch zum absoluten Klischee.
Ja. Ich habe überlegt, ob zum Beispiel, ich habe es nicht gelesen, deswegen musst du jetzt bestätigen oder
um welches meiner Bücher
die Gegenrede geht's? Halten, nicht um eins von deinen Büchern, sondern du hast doch Allegro Pastel gelesen,
ja,
oder?
Ja, sehr interessant, daran habe ich auch gedacht, ja.
Und das ist ja, also wenn ich sozusagen das richtig mitbekommen habe in der Rezeption, ein Buch, das auf eine Art eben auch eine sehr klischeehafte Lebenswelt in einer von einer Beziehung, einer sozusagen späten Nullerjahre Medien-People-Beziehung beschreibt, oder?
Eher wirklich Zehner Jahre,
ja, Zehner
späte
Jahre,
Zehner.
Genau.
Und das ist aber auch der Zauber daran. Also ich würde dich jetzt da sonst nicht korrigieren, aber ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass ich beim Lesen dieses Buches, also da waren lauter, das Buch präsentiert diese Klischees, aber es ist so, als würden die in dem Moment, wo er das ausspricht, überhaupt erst zu Klischees werden. Also er ist so.
Naja, weil es noch nicht so viel erzählt ist. Deswegen,
genau,
ich meine,
genau,
ich meinte
genau.
Das auch gar nicht als Kritik, sondern ich wollte sagen, sozusagen, da wird ja auch mit Klischees gearbeitet, aber niemand würde sagen, das ist deswegen ein schlechtes Buch oder so. Oder das ist ja alles total klischeehaft oder so. Das ist ja der Kern und vielleicht auch der Zauber des Buches, dass diese Klischees vielleicht da auch zum ersten Mal oder vielleicht
genau,
zum allerersten
genau.
Mal, aber mit zum ersten Mal überhaupt so auf den Punkt gebracht werden. Also nicht immer in jedem Fall was ein literarisches Werk abwertet.
Ja, aber gleichzeitig finden ja viele Leute das Buch. Also ich glaube, es hat wirklich niemanden irgendwie kalt gelassen. Und ich kenne eigentlich nur LeserInnen, die es entweder komplett unerträglich und bekloppt oder die es halt irgendwie auf seine Art unterhaltsam und erstaunlich finden. Ja, es ist komisch, weil es sind halt lauter so Sachen drin. Also diese, ich hatte das vorher noch nicht so gehört, dass man sich so viel über, also es sind halt so diese Decathlon-tragenden, gerne Tischtennis-spielenden, super ernährungsbewussten, ihre Beziehung reflektierenden Leute, die das alles aber auch schon dann mit so einer ironischen Distanz, aber auch mit so einem, ja, auch mit so einer Achtsamkeit und so einem Bewusstsein dafür, was gut für sie selber ist, machen. Und also ich finde eigentlich das Tolle an dem Buch, dass es eben lauter so Sachen sind, die einem von denen einem in dem Moment erst klar wird, wie verbreitet und wie zutreffend das ist und wie typenhaft diese Figuren sind. Aber ich würde sagen, ein richtiges Klischee wäre es eigentlich erst, wenn jetzt, also wenn ich jetzt solche Figuren in mein nächstes Buch einpacken würde, dann würde ich sagen, wäre es irgendwie so ein richtiges Klischee. Ich fand es jetzt da bei Live Rand in Allegro Pastel eher so, ja, es war so cutting edge, echt gut beobachtet und fast schon klischeehaft. Das ist schwer zu beschreiben, aber das Klischee ist ja auch so durch die, ja, ich finde halt so durch die, dass es halt eigentlich so durch die Wiederholung entsteht.
Und dann eben auch negativ besetzt ist, wenn es zu oft.
Ja, genau, aber das
einem
ist,
begegnet
ja,
ist.
Ja, also um mal, also das Problem habe ich natürlich auch total beim Kriminalroman, dass man da im Grunde genommen, auch wenn man ein relativ großes Figurenarsenal braucht, ein großes Ensemble, man kommt halt dann an den Klischees letztendlich nicht so richtig vorbei.
Und letztlich ist doch dann gerade beim Krimi, wenn du jetzt dir eine Figur suchst, die jetzt so ganz anders ist als die anderen,
ja,
ist es doch dann auch schon wieder ein Klischee. Also, oder? Der Polizist oder der Kriminalkommissar oder so, der nicht so ist wie alle, sondern
ja, da würde ich,
super
ja,
special.
Da würde ich auch sagen, da gibt es auch irgendwie ja inzwischen gar keine Ausdifferenzierungsmöglichkeiten mehr, weil alles, was es da irgendwie gibt, also der häkelnde Kommissar, der stickende und der der Kommissar, der nur in Unterhose im Wald lebt. Und es gibt's ja alles. Also du kannst nichts mehr, genau, jedes, alles, egal was du dir ausdenkst, ist es letztendlich erfüllt, ist dann immer noch das Klischee dessen, der halt ganz anders als die anderen ist und so weiter. Da kommt's dann halt, glaube ich, eher auf die Balance an. Ich meine, das ist ja auch so, ich musste so an jetzt auch an unsere aktuellen Bücher denken. Weil letztendlich ist natürlich, also wir fangen ja beide eigentlich auch mit so relativ klischeehaften Situationen zum Beispiel an. Und eher auch so, also zum Beispiel bei dir, wo ich dann so denke, das kommt halt so drauf an, dass man dann irgendwie da halt nicht verharrt, sondern dass man von da irgendwo hingeht. Aber das Klischee ist halt erstmal auch ein total vertrauter und dadurch schöner Ort, so von der Erzählung her. Zum Beispiel bei dir, also dieses meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht negativ, weil ich habe bei mir auch gleich eins, dieser Brief, der aus der auftaucht und der auf was in der Vergangenheit hinweist und den jemand nicht öffnen will und den jemand anders dann öffnet und dann wird, geht es halt los.
Klar, ja, klar.
Und bei mir zum Beispiel so dieses typische Meet-Cute, dass halt so zwei dusselige Leute sich irgendwie so ganz niedlich treffen und dann demnächst ineinander verlieben, wo man auch denkt, ah, okay, das kann man jetzt versuchen, irgendwie komplett auszuhebeln. Und man könnte auch versuchen, das mit dem Brief komplett auf den Kopf zu stellen und anders zu machen. Ich finde aber, dass wir beide es so gemacht haben, dass wir offenbar uns selber gesagt haben, nee, das ist auch irgendwie okay, weil dann weiß man, wo man ist, als Leser und als Autorin. Und von da, man kann dann halt, finde ich, nicht ein weiteres Klischee ans nächste reihen, sondern du musst es irgendwie so als, als Sprungbrett oder als als Schnellkochtopf oder so für was anderes nehmen.
Das sind wir aber
Essensmetaphern,
gefährlich. Genau.
Du kannst im Auflauf mit der unteren Schicht Klischees anfangen, aber du kannst dann nicht, es kann keine Klischeesoße drüber, sondern die Soße muss dann eine andere sein.
Wir kommen nicht weiter an dieser Stelle metaphern-technisch, aber ja, du hast recht und das, wie gesagt, mein Buch ist voller Klischees, da gibt es ganz viele Klischees, ganz viele von denen ich ehrlich gesagt erst, als es zu spät war, gemerkt habe, dass das totale Klischees sind.
Oh, erzähl mal, echt, okay.
Also mir war irgendwie, als ich es mir ausgedacht hatte, es war mir irgendwie schon klar, aber nicht so klar, was für ein unfassbares Klischee es ist, dass Hannah eine Affäre mit ihrem Doktorvater hat. Und okay. Das ist natürlich ein mega fettes Klischee. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu retten, indem ich dafür gesorgt habe, dass beiden halt auch irgendwie total bewusst ist, was für ein beschissenes Klischee das ist und dass sie sich beide schlecht fühlen, dass sie in so einer klischeehaften Beziehung stecken. Aber so ist ja das Leben halt auch ganz oft. Also es gibt ja auch ganz viele Lebenssituationen, in denen man selber denkt, scheiße, was bin ich für ein fucking Klischee? Warum passieren mir super klischeehafte Dinge? Und insofern dachte ich, okay. Aber das ist zum Beispiel was öfter mal als Kritik kommt und was ich auch total annehme und wo ich sage, ja stimmt, ist vielleicht ein bisschen arg auf die 12. Und später kriegt Hannah noch so eine quirky Freundin. Also insofern gibt es bei mir auch ein Manic Pixie Dream Girl, nur eben für die Heldin und nicht für den Helden. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass, ja, wie du sagst, das ist, dass, wenn man versucht, es einigermaßen in der Balance zu halten, darf man sich durchaus hier und da auch mal ein bisschen im Klischee bedienen.
Ja, ich finde das auch so schwierig oder interessant, woher denn dann die Kritik kommt, weil das letztendlich kann man ja zwei Sachen daran kritisieren. Man kann erstens daran kritisieren, dass es die Autorin, der Autor sich irgendwie leicht macht und dass es halt irgendwie lazy ist und man sozusagen einfach auf dich nicht was Neues überlegt, sondern in diesen Werkzeugkasten der Klischees reingreift. Aber letztendlich der schwerwiegendere Vorwurf, finde ich, ist, dass es natürlich dann auch sowas leicht Reaktionäres bekommt, weil man dadurch eben immer logischerweise, wir brauchen jetzt nicht über irgendwelche rassistischen Klischees und so weiter diskutieren, wo das völlig offensichtlich ist. Aber so diese Gefahr, und die gibt es natürlich auch im Kriminalroman ganz stark, dass man durch das Klischee irgendwelche reaktionären Sichtweisen von entweder Institutionen oder Personen und so weiter und Machtverhältnissen wie bei Hannah und ihrem Doktorvater immer wieder so weiter perpetuiert, Das finde ich aber auch schwierig, weil es eben ganz oft sozusagen diese, ja, wie du auch sagst, Sachen abbildet, die es dann eben doch in der Wirklichkeit gibt. Und gerade diese asymmetrischen Verhältnisse wie zwischen Hannah und ihrem Doktorvater sind halt leider in diesen Institutionen halt so ein totales Nebenprodukt dieser Machtunterschiede und so. Das ist halt einfach nur mal so. Und trotzdem, also es ist schon was, was mich sehr beschäftigt und wo ich auch bei Treue Seelen schon, ehrlich gesagt, so den einen oder anderen Eiertanz vollbracht habe. Weil klar, also so Klischees zum Beispiel über Ost- und West-Menschen in den 80er Jahren oder Klischees überhaupt so auch über den Berliner und die Berlinerin war oder so Klischees über den Umgang von Männern und Frauen miteinander und so. Also ich finde das schon, es hat also auf alle Fälle auch echt eine richtig starke politische Komponente, finde ich.
Ja, aber vielleicht dann auch eher da, wo es sozusagen ins Unrealistische lappt. Also ich finde zum Beispiel, mein Lieblings-Hass-Klischee ist, die Mauerblümchen wird zum Schwan-Geschichte. Ja, ja, ja. Also das
nimm doch mal die Brille keiner, ab.
Genau, dann nimmt sie die Brille ab und macht die Haare auf und plötzlich sagen alle, wow, ist ja der Wahnsinn. Das ist halt total, das ist ein super beschissenes Klischee
schlimm,
und das ist total reaktionär. Und es ist aber halt auch total unrealistisch. Also das ist, das kommt nicht vor in der Realität. Und deswegen finde ich so ein Klischee so besonders schmerzhaft, ehrlich gesagt. Oder nervig.
Ja, und ich habe lange auch immer davon gehofft, das selber mal zu erleben, als ich Mauerblümchen war.
Dass du die Brille
war.
Abnimmst und die Haare öffnest?
Ja, irgendwie schon. Natürlich denkt man auch, gerade als jahrzehntelanger Brillenträger und gerade in der Pubertät und so, denkt man, ja, ja, klar, natürlich. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es als weibliche Person nochmal was völlig anderes ist. Aber total. Es hat mich auch ehrlich gesagt super angekotzt. Ich meine jetzt abgesehen von der echt mega, mega schwierigen, quasi Belästigungs-Vergewaltigungsszene unter K.O.-Tropfen bei Fuck You Goethe, da halt auch, also dass dann halt irgendwie ja Caroline Eichhorn eben auch plötzlich von den Sexworkerinnen irgendwie mal umgestylt und dann doch echt so eine richtig hotte Lehrerin wird, ey.
Ja, komplett schreckliche Storyline.
Die man auch aus diesem Film komplett hätte rausschneiden können. Also
absolut.
Das ist ganz interessant, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Klischees dann aber auch plötzlich so eine Wirkmächtigkeit und also die haben, es ist erstmal fast dann so als, und das kann ich mir vorstellen, weil ja an so einem Film ja einfach so viele Leute mitwirken und ich habe dann so das Gefühl, dass die dann einfach so eine, also die haben so eine Macht, die werden dann wie zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also irgendwie muss es dann gemacht werden.
Muss es dann rein sein.
Und am Ende kann man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, ja, Kollege XY hatte die Idee mit, nimm doch mal die Brille ab. Und Kollegin Z hat gesagt, ach, weißt du was, dann schminken die Sexworkerinnen die. Sondern es ist wahrscheinlich einfach, es ist, wenn du halt irgendwie einen Moment die Zügel schleifen lässt, kommt doch die Klischeesoße plötzlich auch über die nächste Schicht wieder.
Ich meine, gespürt zu haben beim Gucken von Fuck You Goethe, dass Caroline Herford selber das so affig findet, dass sie es spielt mit einem sozusagen ironischen Zug.
Das war ging in Richtung Helga Feddersen.
Das das ist ein bisschen wie wie Martin Wuttke seinen Tatortkommissar anlegt,
wirklich,
wo du sozusagen du guckst ins SchauspielerInnen Brain und siehst, dass die dir sagen wollen, ich spreche jetzt diese Drehbuchzeilen, aber ich fühle es null und ihr wisst es hiermit. Also ich mache das gut, aber ihr wisst Bescheid.
Ja, das ist
Knickknack.
Das funktioniert aber, finde ich, in wenn zum Beispiel Hannah und ihr Doktorvater und ja mehr noch sie, aber er schon auch so in seinen existenziellen Krisen Augenblicken, wenn die halt die Klischeehaftigkeit ihrer Situation reflektieren. Ich finde, es funktioniert nur so mittel, wenn du und ich das vielleicht glauben, hinter der Stirn von Caroline Herford zu sehen, aber meine 10-jährigen Kinder daneben das natürlich halt überhaupt nicht mitbekommen. Und das ist übrigens das Geile an Ich hab in den letzten paar Tagen, ich weiß nicht, ob du das bei meinen WhatsApp und anderen Nachrichten auch gemerkt hast, ich habe auf alles, was du gesagt hast, irgendwie immer mit geil geantwortet.
Ja, du wirktest extrem euphorisiert.
Ich hasse das eigentlich, aber ich habe irgendwie so das Gefühl.
Ich benutze es ständig.
Ja, ich habe das bei uns, ich habe das früher wirklich gehasst, wenn meine Kinder das so mit 2, 3, 4 bis 10 benutzt haben und ich habe das darum zu Hause verbannt. Das ist das einzige Sprech- und Denkverbot, was ich zu Hause erlassen habe.
Krass.
Ja, ganz. Mir hat wirklich 2006 Deutschland zu Gast bei Freunden. Nee, oder wie war das irgendwie? Weiß ich nicht mehr. Unser Sommermärchen und wie schwarz-rot geil auf der Bild-Zeitung und wie dieser unsägliche.
Habe ich schon wieder verdrängt.
Hohlbirne. Sorry, das kann man nicht mehr. Der von mir kritisch wahrgenommen Jürgen Klinsmann auf seinen Pressekonferenzen sagte, wie geil das alles war. Und dass dieses Wort plötzlich so, das wurde irgendwie, ich fand es einfach total schrecklich. Ich fand es richtig furchtbar. Aber ich meine, Jürgen Klinsmann ist Geschichte, der ist nicht mal mehr Hertha-Trainer, also weniger präsent kann man nicht sein. Und jetzt sage ich auch wieder,
krass, habe ich total verdrängt, geil. Der war ja Hertha-Trainer.
Das war auch.
Ja, aber
geil,
ich höre die ironische Distanz in deiner Stimme.
Nein, irgendwie mag ich es jetzt auch wieder. Was wollte ich denn sagen? Das Geile an Allegro Pastel ist, dass einem als Leser wirklich innerhalb von wenigen Sätzen und Seiten klar wird, was hier halt eigentlich abläuft. Und dass einem sozusagen die Klischees der Gegenwart im Moment ihrer Entstehung präsentiert werden. Aber die Figuren, und das ist das wirklich das Faszinierende daran, die Figuren reflektieren das halt null und die nehmen das halt selber überhaupt nicht so wahr. Die nehmen sich selber halt als total authentisch wahr und das ist ehrlich gesagt was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, dass ich gedacht habe, das rettet zum Beispiel, würde ich sagen, also ich mag ja meine Krimis eigentlich und ich finde, dass zum Beispiel Adam Danowski eine super klischeehafte Figur ist. Aber es wird auch dadurch gerettet, dass er sich selber halt überhaupt nicht so wahrnimmt. Verstehst du, bei Hannah ist es wichtig, dass sie diese Situation so wahrnimmt, aber Adam Danowski wäre wirklich eine lächerliche Figur, wenn er sich selber als so einen typischen, ausgebrannten Ermittlerbullen, da würde eine Ebene reinkommen, die wäre irgendwie komisch.
Die wäre falsch,
ja. Das darf nicht passieren. Und darum halte ich da dieses Klischee auch aus. Und ehrlich gesagt, ich hab das letzte Mal schon erzählt, dass es mir so wahnsinnig Freude gemacht hat, nach 3 Jahren wieder über Adam Danowski zu schreiben. Und es war schon auch, weil es da halt bei aller, ja, es gibt schon auch, finde ich, so Sachen, die irgendwie fresh sind. Aber es gibt halt auch so Klischees, in denen ich mich da so eingerichtet habe, auch so seine Freunde. Also die strenge Frau und der so ein bisschen kindische beste Freund und so. Aber da jetzt so wieder rein zurückzukehren, war auch wirklich, als wenn man irgendwann wieder so ein schönes, zurechtgetretenes Paar Hausschuhe findet und denkt, oh ja, da gehe ich doch gar. Ach, wie schön, die lagen hier die ganze Zeit in deinem Regal, so da sind die.
Ja. Und so geht es auch den LeserInnen auch. Also ich meine, letztlich, also ich würde sagen, so ein gewisses Maß an Vertrautheit, Verlässlichkeit und Erwartbarkeit möchte man ja vielleicht auch.
Ja, und die entstehen, finde ich, durch verantwortungsvoll, aber eben auch ohne Scham eingesetzte Klischees. Und dann ist ja immer noch die Frage, wohin geht man halt mit diesen bequem ausgetretenen Hausschuhen? Weißt du, also du musst wenn du dann jetzt die ganze Zeit mit denen nur in der auch nicht, egal. Du verstehst, was ich meine. Übrigens war das auch super interessant, das möchte ich auch mal ganz kurz erzählen, als mein Freund Markus und ich einen Jerry Cotton-Roman geschrieben haben diesen Sommer.
Ja. Yeah.
Und ich am Anfang dann so auch gesagt habe, dass mir das wirklich so ein bisschen schwerfällt mit der Sprache, weil da ist halt auch wirklich dezidiert eine originelle oder irritierende Sprache halt überhaupt nicht gewünscht. Und Markus hat dann aber gesagt, naja, es ist halt einfach auch so, also dieser Einsatz von sprachlichen Klischees, die man dann benutzt, also was weiß ich, da ist halt ganz oft so, ne, da würde man halt einfach schreiben, irgendwas ist ein Steinwurf entfernt oder jemand weint Rotz und Wasser, mir fallen gar keine sprachlichen Klischees ein. Oder auch so dieses typische, gestehen Sie Dr. Korda und diese ganzen, wo dann aber Markus meinte, wenn man das dann liest, dann sind das sind so Verständigungsmerkmale. Man braucht halt sozusagen, es ist wie so ein Code, der in dem Fall dann halt den LeserInnen signalisiert, ihr wisst ja hier, klassische Verhörsituation, wir müssen uns jetzt alle, wir wissen ja alle, also ihr LeserInnen, wir AutorInnen, was hier abläuft, wir wissen alle genau, was wir zu erwarten haben und darum einigen wir uns sozusagen, weißt du, wie so eine Kurzschrift sozusagen.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass er total recht hat und dass es dadurch sehr entspannend ist, das zu lesen und auch wirklich so total zen-mäßig das zu schreiben, wenn du halt immer sozusagen auf dieses Baukastensystem zurückgreifst. Das macht es echt schön, das ist echt super entspannend.
Ja, das glaube ich sofort. Und wer einen Jerry Cotton kauft, der will ja genau, der kauft den ja genau deshalb. Der will ja genau das. Der will ja nicht.
Genau.
Der will vielleicht mal eine neue Geschichte und einen anderen Plot, aber der möchte ja nicht von irgendwelchen sprachlichen Dingen überrascht oder aus der Fassung gebracht werden.
Ja, und
du möchtest das bekommen, was draußen draufsteht. Und das ist ja total berechtigt.
Absolut. Und das finde ich, also das ist auch dieses, worüber wir häufiger schon gesprochen haben, dieses Versprechen, das man den LeserInnen macht oder den Vertrag, den man mit ihnen eingeht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin, glaube ich, eher auch ein journalistischer Autor, dem hin und wieder so Formulierungen von anspruchsvollen TextchefInnen weggestrichen wurden, die zu klischeehaft oder zu naheliegend sind. Und ich mag das aber zum Beispiel im journalistischen Schreiben, so im Zeitschriftenschreiben eigentlich auch, wenn man nicht in jedem Satz so versucht, stilistische Funken zu schlagen, sondern wenn man halt einfach, die naheliegende und bekannte Formulierung verwendet.
Ja.
Muss jetzt nicht sein, fröhliche Urstände feiern, aber
das kenne ich nur von dir. Das ist echt was, was du in meinen Sprachgebrauch, und noch nicht mal in meinen Sprachgebrauch, denn ich benutze das nicht, aber ich wusste nicht, dass diese Formulierung überhaupt existiert, bevor
du liest halt,
du sie mir nahegebracht hast.
Seit 30 Jahren jeden Tag den FAZ-Leitartikel, dann würde dir das Wort wirklich auch links und rechts aus den Ohren rausquellen und du liest auch nicht die verfassungsrechtlichen Betrachtungen von Dr. Heribert Prandtl, der auch ein großer
Wortes
ist.
Nur wenn du sie mir vorträgst. Nur in der Hörversion durch dich gesprochen.
Ja, und das finde ich halt zum Beispiel, ich finde so dieses, wenn dann in so einem Leitartikel steht, diese oder jene, wenn diese oder jene Maßnahme von der Regierung von oben durchgesetzt wird, dann feiert die Gängelung des freien Bürgers fröhliche Urstände. Das finde ich ist halt so ein Scheiß-Klischee, weil jeder weiß, damit ist eigentlich nur gemeint, naja, das führt dann wieder dazu, dass der Bürger gegängelt wird und das wollten wir ja nicht mehr. Oder es heißt halt einfach, naja, dann passiert wieder was, was man eigentlich will.
Warum nicht einfach mal so hinschreiben?
Naja, und gleichzeitig, ich kann mir halt unter etwas ist ein Steinwurf entfernt, kann ich mir halt was vorstellen. Ich weiß wirklich ziemlich genau, wie weit es ist. Und es ist auch eine Formulierung, die was Kindliches hat, weil als Kind wirft man mit Steinen. Es ist was super Konkretes, aber bei diesen Klischees, so wie fröhliche Urstände feiern oder so, wo es einfach nur so eine altvordere Müllsprache ist, unter der man sich nichts vorstellen kann, das regt mich einfach nur auf, ey.
Kann ich sehr gut verstehen. Hast du noch so ein Hassklischee, das du richtig gar nicht magst?
Oh Gott, du meinst jetzt so sprachlich oder was so Figuren angeht oder
Beides, was dir so.
Oh Gott, ey. Also ehrlich gesagt, bin ich inzwischen auch, obwohl ich mich da echt selber schuldig gemacht habe in der Vergangenheit, ein großer, also ich krieg echt lange Zähne, wenn so leicht, weiß ich nicht, also emotional leicht eingeschränkte männliche Figuren so patente und burschikose und sarkastisch witzige Frauen oder Freundinnen haben. Mhm. Ich inzwischen immer so denke, das ist so ganz lustig, aber eigentlich ist es halt dann wie so ein Gleitmittel, um diese eher sperrigen Männerfiguren irgendwie so verträglicher zu machen. Und dann denke ich auch mal so, also erstens müssen dann hier die Frauenfiguren so die ganze Arbeit machen und irgendwie denke ich dann auch, es ist so, also ich weiß auch nicht. Und es kommt erstaunlich oft vor, gerade in so literarischen Unterhaltungsromanen oder ja, das habe ich auch selber, würde ich sagen. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Frau von Adam Donofsky war am Anfang so angelegt und hat sich aber eigentlich im Laufe der Jahre zu einer distanzierten Menschenfeindin, nein, weiß ich nicht mehr, zu irgendwas anderem entwickelt. Was?
Ja, ich finde, sie ist eher so die Stimme der Vernunft im Hintergrund.
Ja, aber das finde ich eigentlich auch schon doof. Warum?
Sein Fels in der Brandung.
Ja, okay, aber das ist vielleicht ja auch ein das ist ja vielleicht ganz gut. Also das ist ja vielleicht ein bisschen was anderes. Wobei ich das auch wieder so eine klischeehafte Abbildung von so einer gewissen Realität finde, dass halt Männer irgendwie gar nicht mehr damit so zurechtkommen, was so von ihnen gefordert wird an neuen Rollen und noch so in so alten Denken verhaftet sind und damit eigentlich nicht klarkommen, wie Adam Danowski, und dann halt immer so eine Frau brauchen, die so die Stimme der Vernunft ist, weißt du? Das nervt doch.
Ja, aber es ist auch, das ist ja total realistisch. Also ich meine, wie sollten die über Jahrzehnte ein Paar sein, wenn es nicht genauso wäre?
Ich sag lieber nicht, was mir dazu in Gedanken im Kopf geht, ey, wie die über Jahrzehnte ein Paar sein können, ey.
Okay, sehe schon. Wollen wir nichts spoilern.
Hast du Hass-Klischees oder gibt es auch wirklich Klischees, die du total gerne magst?
Also richtig hassen tue ich auch lustige Dicke.
Oh Gott, ey.
Wobei das eigentlich hauptsächlich in Filmen vorkommt. Irgendwie in Büchern gibt es so Figuren eher selten. Ich habe auch bei mir selber beim Schreiben gemerkt, dass ich es wirklich vermeide. Nee, stimmt gar nicht. Eher so, ob jemand klein oder groß ist. Aber also ich versuche, Körperformen meiner Figuren nicht so auszuerzählen.
Ja, verstehe ich. Ja, versuche ich eigentlich
also
auch.
Also bei Junge Frau gibt es jemanden, der besonders klein ist und dadurch auffällig ist. Aber ob Hannah jetzt dick oder dünn ist oder so, das. Also ich weiß, wie die aussieht, aber ich beschreibe es, glaube ich, nirgendwo. Und auch sonst vermeide ich das eigentlich,
den
Körperformen zu geben.
Hast du dieses Flashmob-Video mit James Corden gesehen?
Ich versuche alles zu vermeiden, wo James Corden vorkommt.
Also ich finde, dass dieser Mann...
Seit wir zusammen Cats geguckt haben, ist wirklich so, dass ich, sobald der irgendwo auftaucht, muss ich das wegklicken. Finde den ganz schlimm.
Ja, es geht mir auch so. Ich weiß nicht, ich will ihn da überhaupt nicht irgendwie shame oder beurteilen, aber auf mich wirkt es halt wirklich so, als hätte er sich irgendwann entschieden, einfach Leute mit seiner Körperform, zu denen ich mich halt im Vergleich zu anderen Hollywood-Schauspielern definitiv auch rechne, einfach Leute mit seiner Körperform, mit allem, was er hat, unter den Bus zu werfen und irgendwie, es kotzt mich echt so wirklich, halt wirklich nur immer so diesen durchgeknallten, lustigen Dicken irgendwie zu spielen, das kotzt mich echt so dermaßen an.
Aber was ist das für ein Flashmob-Video?
Naja, es gibt halt so eine neue Disney-Verfilmung, wo er und einige andere Leute mitmachen, auch irgendwie coole Leute, also Idina Menzel ist auch bei diesem, die haben halt irgendwie so Verkehr aufgehalten an so einer Kreuzung und tanzen dann da irgendwie rum und er hat halt so ein Mäusekostüm an und ist aber halt einfach super penetrant und macht dann so Unterleibsstöße mit seinem Mausebauch irgendwie in so ein Auto rein. Es ist einfach so, dass du denkst, Alter, wirklich ganz ehrlich, das ist nicht Self-Empowerment, das ist wirklich einfach nur Clownerei auf Kosten von Leuten, die das halt per se einfach lustig finden, weil er halt in einem Mäusekostüm irgendwie lustiger aussieht für die Begriffe von Menschen, die halt in diesen Klischees denken.
Ja, also bei das war auch James Corden war tatsächlich derjenige, an den ich gedacht habe, bei diesem lustige dicke Klischee.
So schlimm bei Cats.
Weil bei Cats ist echt so schlimm, dass du da denkst, warum gibst du dich her für diese Rolle, die wirklich einfach nur daraus besteht, dass es einen dicken Kater gibt, der halt ständig irgendwo runterfällt und ständig irgendwie irgendwo zu blöd
einbricht
ist.
Umkippt,
vorne über, hinten über, taumelt und mit den Armen oder Pfoten rudert. Wie fame geil muss man sein, um sich für so eine scheiß Rolle herzugeben? Ist doch schrecklich.
Und es ist so ein guter Film. Ich meine, dieser Film hätte wirklich perfekt sein können, wenn einfach dieser James Corden-Scheiß nicht gewesen wäre.
Ja, alles an diesem Film stimmt, bis auf James Corden. Das ist einfach so.
Die Hände der Katzen.
Die Schwänze der Katzen.
Es ist einfach.
Die Genitalien der Katzen.
Ja, die komischen Genitalien-Hubbel. Die haben ja alle nur so, die haben ja eigentlich so, so geschlechtslose Hubbel alle irgendwie, oder?
Ich weiß nicht mehr, ich habe viel auf den Gesang geachtet. Wir müssen, glaube ich, echt nochmal gucken. Vielleicht mit Maike zusammen jetzt in Schreibklausur.
Ja, das finde ich eine gute Idee.
Ich bringe meine Fan-DVD-Box mit oder so.
Sag mal bitte, was du für Klischees, was magst du für Klischees?
Was mag ich für Klischees?
Ich merke halt, ich mag bei aller politischen Problematik und bei allen Diskussionen, die ich darüber führe, ich sehe wirklich wahnsinnig gerne amerikanische Polizeiserien und zwar wirklich, weil ich diese Klischees, also diese Aneinanderreihung von Klischees, ich finde wirklich zum Beispiel, dass Bosch auf Amazon die beste Polizeiserie ist, weil in dieser Serie ist keine einzige Einstellung, kein Satz, keine Figur, die irgendwie originell ist, sondern du hast wirklich so den total rechtschaffenen, aber super ruppigen Ex-Veteran-Hauptfigur, der natürlich irgendwie alleinerziehender Vater seiner halbwüchsigen Tochter, die natürlich bei ihm einziehen muss und sein Partner hat natürlich dann irgendwelche Angst- und Drogenprobleme und jetzt gibt es auch noch so zwei ältere, ein bisschen übergewichtige Cops, die die ganze Zeit eigentlich nur Donuts essen und am Schreibtisch. Es ist alles so und dann immer diese Sätze wie bringt ihn her, habt ihr was, wir haben nichts, oh shit, he lawyered up und bla bla. Also wirklich, das ist so, wenn das so in so einen Genre-Rahmen eingebunden ist und es geht mir auch bei so Science-Fiction so, dann merke ich so richtig, ich möchte eigentlich gar keine Lücke zwischen diesen Klischees haben.
Ja, also ein Klischee, das ich mag, sind so Wohlfühl-Klischees, also wenn am Ende alle zum Essen zusammenkommen.
Oh.
Und es ist irgendwie alles gut, weil alle sitzen um den Tisch und es wird eine dampfende vegetarische Lasagne auf den Tisch gestellt und also sozusagen so ein Rama-Familien-Miracoli-Werbespot-mäßiges Die Familie ist beieinander Klischee und es gibt was Gutes zu essen.
Ja.
Das mag ich auch gerne, finde ich schön.
Das stimmt, ja.
Und ich war eine Zeit lang total hooked und das ist auch natürlich unfassbar klischeehaft. Ich habe über viele, viele Staffeln habe ich Suits geguckt, diese Anwaltsserie.
Ja, ja.
Die auch wirklich voller
die
Klischees ist.
Die erfüllt es, glaube ich, auch, oder? Was ich,
komplett. Also super smarte, super taffe Anwälte in wahnsinnig gut sitzenden Anzügen. Die sind natürlich alle auch so ein bisschen broken inside und suchen eigentlich auch Liebe, aber sind halt auch echt harte Hunde und so. Und auch diverse Manic Pixie Dream Girls, die da auf sehr, sehr hohen Stilettos irgendwie denen so emotional hinterher feudeln.
Ja, ja.
Und am Ende, glaube ich, auch geheiratet werden. So. Also es ist richtig brutal schlimm, aber irgendwie hat es mich unterhalten und so auf so eine Guilty Pleasure Art habe ich mir einfach wahnsinnig gerne diese smarten, kaputten Typen in Anzügen angeguckt.
Ja, aber ich finde das, also, okay, das ist vielleicht, ja, ich finde, das ist kein Guilty Pleasure oder was weiß ich, weil das finde ich, das ist halt wirklich, das ist so, Das ist so eins zu eins und das sehe ich halt zum Beispiel bei Bosch auch so. Also ich finde es zum Beispiel für mich, ich krieg's in meinem Kopf eher zusammen, mir Bosch anzugucken und gleichzeitig dafür zu sein, für Defund the Police oder so zu sein, als zum Beispiel Brooklyn 99 zu gucken und polizeikritisch zu sein, weil ich irgendwie denke, also ich möchte dann eigentlich auch nicht innerhalb von so einer klischee-getriebenen Serie wie so einer Sitcom, möchte ich dann eigentlich gar nicht unbedingt Kompromisse oder Debatten oder so, sondern wenn, finde ich, funktioniert es dann halt auch wirklich unter Umständen einfach als so ein Kontrastprogramm und als eine Auszeit. Und das finde ich ist dann, das kann sich auf alles beziehen, auf, ja, ist vielleicht auch ein bisschen destruktiv, aber ich finde das irgendwie okay, ich finde das nicht so guilty. Also ich bin aber fühle mich nicht schuldig dabei.
Ja.
Es kann aber auch manchmal, also ich habe zum Beispiel wahnsinnig gerne, es gibt eine Sache, die ich tatsächlich, wo ich auch denke, das mag ich vielleicht nicht. Es ist ein bisschen obskur. Es gab vor 10 Jahren so eine Serie, ich weiß nicht, ob du die damals wahrgenommen hast, die hieß Parenthood. Spielt zum Beispiel die, ich bin so schlecht mit Namen, die Mutter von den Gilmore Girls spielt da eine von den Hauptrollen. Es ist halt so eine Großfamilie. Mhm. 3 oder 4 Geschwister, die alle irgendwelche Probleme haben und der Patriarch und die Matriarchin und dann deren Kinder und es ist halt so typisch, im Grunde genommen Modern Family, aber auf Ernst. Mhm. Und dann war echt eine super positive Besprechung von Emily Nussbaum im New Yorker und daraufhin habe ich mir das angeguckt, weil sie halt so geschrieben hat, dass es oft so rührend ist und dass sie so viel so toll hinkriegen und wie Familien miteinander reden und wie Partner miteinander reden und dieses Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Und es stimmte auch, aber an einer Passage hat sie geschrieben dann, aber es ist ein bisschen viel Dancing in the Kitchen. Und das hatte ich erst so im Hinterkopf, aber dann nach der 3. Szene, wo so diese Geschwister, die sich eigentlich alle gerade gestritten haben, aber wo dann halt doch irgendwie dann der eine anfängt zu tanzen und dann die verstockte Schwester dazu holt und dann sind sie halt alle Mitte 30, Anfang 40 und dann tanzen sie in der Küche und singen in die Kochlöffel. Das ist für mich dann so dieses, wo das Schöne, alle sitzen bei der vegetarischen Lasagne und es ist orangefarbenes Licht und der Dialog wird so abgedämpft und man weiß, okay, das finde ich auch schön. Aber ich konnte dann nach der 1. Staffel eigentlich nicht weiter gucken, weil es war zu viel Dancing in the Kitchen. Das hasse ich, ey.
Ja, in der Küche tanzen ist auch ganz, 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 ganz schlimm. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist vielleicht zu dem, also das Mauerblümchen-Äquivalent für Männer ist ja ganz oft, also die Geschichte ist eine junge Frau, kommt neu in die Stadt, arbeitet in einer Werbeagentur, verliebt sich in den Chef irgendwie, kriegt ihn vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht. Aber am Ende erkennt sie, dass ihr Nachbar, der immer so ein bisschen ihr unscheinbarer bester Freund war, dass das eigentlich der wahre Dreamboy ist. Und was ich ein bisschen gemein finde, also das Mauerblümchen muss sich ja selber verändern, aber der schüchterne Nachbar von nebenan, der muss eigentlich gar nichts tun. Der muss eigentlich nur darauf warten, dass die weibliche Heldin erkennt und wahrnimmt, dass er in Wahrheit
der Supertyp ist. Und eine ganze Generation von schüchternen Nachbarn hat dadurch gelernt, dass sie halt irgendwann von ihrer Angebeteten aus der Friendzone entlassen werden. Und regt sich dann, wenn sie in der Friendzone bleiben müssen, total auf und werden zu Incels.
Ja, so sieht's nämlich aus. Da sieht man, wie gefährlich Klischees sind.
Total. Und was ich auch ganz, ganz schrecklich finde, weil wir jetzt so über Serien und so reden, das war auch damals bei Parenthood eine Sache. Und deswegen habe ich auch angefangen, aufgehört, Borgen zu gucken. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn die weibliche Hauptfigur dann irgendwann Brustkrebs bekommt oder irgendeine andere Krebsart, so nach dem Motto, und das ist jetzt so die Prüfung, durch die die Frau als Figur dringend in einer Dramenserie irgendwie auch noch gehen muss. Mhm. Weißt du, bei Borgen...
Passiert das so oft?
Ich find,
kriegt die dann Brustkrebs? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube schon, also auf alle Fälle wird es doch. Also mir, du und ganz ehrlich, Alina, und wenn ich es nur 2-mal gesehen habe, dann war es 2-mal zu viel. Ey. So.
Ich verstehe.
Naja, wenn so in so Figuren alleine dadurch, also in dem Fall dann halt, dass es eine weibliche Figur ist und dass sie dann zu einer bestimmten Demo, zu einer bestimmten Altersgruppe hat oder keine Ahnung. Und auch wenn so in so Figuren, das ist ja auch ganz oft bei so, ach ja, bei, also das, wenn schon so in den einfachsten Parametern einer Figur, ihrer Herkunft oder wie sie halt irgendwie wahrgenommen wird oder was sie für einen sozialen Status hat, wenn da dann immer schon automatisch so ein Trauma oder so ein Schicksal angelegt ist, das finde ich auch mal ganz, ganz furchtbar.
Ja, vor allem bei den Frauenfiguren funktioniert es natürlich so besonders, weil es so die Weiblichkeit angreift, weil dann die Haare ausgehen und so. Ich meine, ein männlicher Held in einer Serie oder in einem Roman oder so, da würde man ja nie sagen, okay, jetzt kriegt er Prostatakrebs, das ist jetzt die Prüfung, die letzte große Prüfung, durch die er durch muss.
Ja,
er muss seinen Hodenkrebs.
Okay. Warum eigentlich nicht?
Oder sein. Ja, warum eigentlich nicht, aber es ist.
Ja.
Nein, Gott.
Es ist auch dieses. Also, was halt wirklich daran. Also, ich muss sagen, also Krankheit im Text finde ich ist sowieso ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriges Thema, weil es halt genauso wie tragische Todesfälle von Figuren und so weiter, finde ich, so unglaublich oft missbraucht wird als so ein schrecklicher, es ist halt wie so ein Booster-Knopf. Oh, lass uns diese Figur mit einem Knopfdruck mit Tragik und Leid anfüllen. Ja. Sie kommt vom Arzt und sie hat die schreckliche Diagnose erhalten. Ich meine, es ist ja im wahren Leben so, aber das ist interessant, finde ich, weil man kann es eins zu eins nicht so ins fiktive Erzählen überführen, ohne dass bei mir zumindest so dieser Nachgeschmack bleibt.
Da wird es halt wirklich lazy so ein bisschen.
Genau, dann ist der Kontrast halt so hoch, weil eigentlich ist die Herausforderung, dann sowas verantwortungsvoll und liebevoll zu beschreiben. Also diese Verantwortung wäre so groß und die Herausforderung ist so hoch. Und dann stattdessen einfach zu sagen, tja, guck mal, jetzt ist die Figur plötzlich richtig schwer krank. Was macht ihr jetzt?
Ich hab nichts mehr auf dem Zettel.
Ich freue mich total. Ich freue mich total, dass wir uns nächste Woche sehen. Mir tut es auch so ein bisschen leid, dass es am Ende jetzt zum ersten Mal ein bisschen ernster wurde, aber das können wir jetzt, wo wir die zweite Staffel mit 60 Folgen angefangen haben, können wir es auch einfach mal. Machen wir jetzt einfach mal so.
Ja, finde ich auch. Und guck mal, jetzt fahren wir jetzt, wir enden jetzt sehr ernst, aber wir fahren nächste Woche in Schreibklausur und wenn wir zurückkommen, können wir schon eine Folge machen, wo wir deinen neuen Danowski abfeiern.
Oh Mann, ey.
Dann wird es wieder heiter. Voll.
Ich freue mich total.
Weil dann erscheint Hausbruch, da müssen wir uns noch ein Thema überlegen.
Ja, wir können.
Wo wir einfach die ganze Zeit über Adam Danowski reden können.
Ja, ja. Ach, weißt du, was ich total interessant finde? Das fand ich irgendwie, neulich total schön, weil Berit Glanz hat es mal thematisiert, wie er zum Beispiel so diese Danksagung, die hinten in Büchern ist, dass das ja sowas, dass da eben auch sozusagen so ein Netzwerk oder so ein sie hat es irgendwie anders formuliert, dass da halt so ein gemeinsames Arbeiten irgendwie ja letztendlich sichtbar wird. Also das ist eigentlich so, und ich würde tatsächlich vielleicht auch gerne anhand von Danowski Hausbruch, neuerdings steht jetzt immer der Name Danowski mit Doppelpunkt davor, ich muss noch mir überlegen, wie ich das analog zu der Zeichensetzung bei junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, wie ich den Doppelpunkt im Gegensatz zu den Kommata ausspreche, das überlege ich mir in den nächsten zwei Wochen. Ich würde gerne mal darüber reden, anhand von Hausbruch, wie eigentlich, wie so ein Buch auch irgendwie so eine Gemeinschaftsleistung irgendwie ist oder was man eigentlich alles so für Hilfe braucht. Und darüber würde ich gerne mal reden. Wir haben auch nie über das Thema Netzwerken geredet, weil ich habe Danke da hinten drin auch tatsächlich einigen Leuten. Und ich würde gerne mal erzählen, warum eigentlich und warum das wen man eigentlich alles so braucht, um dann irgendwie auch auf Ideen zu kommen, so ein Buch zu schreiben.
Ja, wir haben schon mal über Netzwerken geredet, aber noch nie über Zusammenarbeit.
Ja, genau, Kollaboration, und das ist es.
Kollaboration.
Obwohl, da denkt man dann wieder, zwei Leute setzen sich hin und schreien einander gegenseitig an, schreib du doch jetzt mal was.
Nein, aber das können wir ja, denn wir können in unserem Podcast machen, was wir wollen, Till. Wir sind ja freie Menschen.
Wir können die Folge Hilfe nennen. Ja, da haben die Hilfe Beatles auch gemacht. einen ja, ihrer siehste, ersten und es hat ihn
nicht, Podcast-Folgen. Es hat ihn nicht geschadet. Nee. So wird's gemacht.
Okay, bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.
Freue mich. Tschüss, bis dann. Tschüss.
Ich mich auch. Tschüss.